Ich beginne mit einer Geschichte, die mir erzählt wurde. Paul arbeitete in einem Autohaus, in einer Autowerkstatt. Er war Automechaniker. Von ihm und seinem Chef, also er hat mir von seinem Chef und seinen beiden Söhnen erzählt. Die Söhne waren sehr unterschiedlich. Der eine war total gewissenhaft. Er war immer einer der Ersten, der am Morgen kam, einer der Letzten, der ging. Paul meinte, er sei wahrscheinlich nie im Urlaub gewesen, immer voll da dabei. Ein totales Arbeitstier. Der andere war das pure Gegenteil. Ein totaler Lebemensch. Er kümmerte sich nicht weiter um die Bude. Eines Tages ging er zum Vater und sagte, ich hätte gerne einen Erbvorzug. Könntest du mir bitte mein Erbe vorschießen? Pauls Chef hatte eine wunderbare Oldtimer-Sammlung. Der Chef gab ihm einen Teil der Oldtimer als Erbvorzug. Hans war der Name des Jüngeren. Er verkaufte die Oldtimer sofort und setzte sich mit dem Geld ins Ausland ab. Paul sagte, er hätte seinen Chef nie so traurig und zerschlagen gesehen. Er wäre ein komplett anderer Mensch geworden. Hätte er Gewicht verloren, sei zerschlagen gewesen. Und jeden Tag hätte er x-mal sein Handy kontrolliert, ob er nicht endlich eine Botschaft von Hans bekommen hätte. Irgendwann war es dann soweit. Paul war gerade bei einem Radwechsel, als der Chef aufschrie, vor die Werkstatt lief. Da kam Hans ihm entgegen. Der Chef hat Hans in den Arm genommen, hat ihn mit Küssen übersät, hat einen kleinen Ringeltanz gemacht und Paul sagt, es war ihm fast ein bisschen peinlich, Zeuge zu werden von solch einem Gefühlsausbruch. Dann habe der Chef Hans an der Hand genommen, sei mit ihm in die Werkstatt gekommen und habe geschrien, hey Leute, fertig Arbeit für heute, jetzt wird gefeiert, Hans ist wieder da. Bestellt den besten Partyservice der Stadt, jetzt feiern wir. Aber das war nur der Anfang, das Tüpfli aufs I war. Der Chef hat gesagt, bringt ihm neue Kleider, eine Krawatte musste unbedingt dabei sein. Und dann das Allerbeste, dem nicht genug. Der Chef sagte, sofort wird Hans wieder in den Verwaltungsrat eingesetzt. Ihm wird wieder die Autorität gegeben, die er vorher hatte. Er wollte nicht mal Bewährungsfrist oder irgendwie Taten der Reue sehen. Kein Wort darüber, was mit den Oldtimer geschehen und dem vielen Geld geschehen ist. Nein, es zählte nur, Hans war wieder da. Der Chef war überglücklich und außer sich vor Freude. Der ältere Sohn hingegen, der war nicht so happy damit, aber das ist eine andere Geschichte. Soweit die unglaublichen Ereignisse von Hans und seinem Vater. Wahrscheinlich habt ihr es ja gemerkt. Ich habe die Geschichte nicht wirklich von Paul gehört. Ich war so frei und habe ein Gleichnis, das Jesus gebraucht hat, ein bisschen abgeändert. Heute geht es ja um unsere Gerechtigkeit in Jesus. Und was das mit dieser Geschichte auch zu tun hat, darauf werden wir noch kommen. Zuerst möchte ich noch mal etwas ganz Grundsätzliches über die Heiligkeit Gottes sagen. Wenn wir diese nämlich nicht wirklich begreifen, dann können wir auch nicht verstehen, was es heißt, in Jesus gerecht gemacht zu sein. Ich habe ja schon mal etwas darüber gesagt, als wir in der Serie um die Namen Gottes waren. Nämlich ein Name, den sich Gott schon ganz früh gegeben hat, ist Jehova Tsidkenu, der Herr unserer Gerechtigkeit. Hier nun eine kleine Wiederholung. Jehova Tsidkenu, der Name Tsidkenu kommt von gerade. Gott ist absolut gerade. Geradlinig, völlig unantastbar. In ihm gibt es nichts Schiefes oder Krummes. Wir haben damals gesehen, dass wir ihm nur aufgrund eines Sühnopfers nahen können. Damals im Alten Testament konnte sogar nur der hohe Priester einmal im Jahr sich Gott nahen. Gott ist absolut heilig und gerecht und wir können ihm nicht einfach so nahe treten. Das erste Mal, wo der Name Jehova Tsidkenu erwähnt wird, ist in Jeremia 23,6. Ich lese das Zusammenhang wegen schon ab Vers 5. Es kommt die Zeit, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Unter seiner Regierung wird Juda Hilfe finden und Israel in Sicherheit leben. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. So wird man diesen König nennen. Jeremia 23, 5 und 6. Es ist unschwer zu erkennen, dass dies eine Prophezeiung auf König Jesus ist. In 2. Korinther 5, 21 lesen wir nämlich: Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesaja beschreibt in seinem Buch im 6. Kapitel, wie er eine Vision Gottes hatte. Wie da die Engel einander zuriefen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, die ganze Erde ist voller seiner Herrlichkeit. Ein ähnliches Geschehen lesen wir auch im Buch der Offenbarung. Nirgends in der Bibel lesen wir, dass Gott Liebe, Liebe, Liebe oder Gnade, Gnade, Gnade oder was auch immer ist. Aber es heißt, er ist heilig, heilig, heilig. Wahrscheinlich brauchen wir Menschen diese Betonung, weil wir kein Konzept von Heiligkeit haben. Uns ist das so weit entfernt. Darum hat auch dann der Jesaja gesagt, als er diese Herrlichkeit sah: Wehe mir, ich bin unrein. Je mehr wir Gottes Heiligkeit erkennen, desto mehr wird uns auch bewusst unsere Gegensätzlichkeit dazu, dass wir irgendwie nicht ganz kompatibel sind. Paulus sagte auch im Römer 3, 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Dabei spielt es eigentlich gar keine Rolle, was oder warum wir gesündigt haben. Er erklärt nämlich später im Römerbrief, im Kapitel 5, Vers 12, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Es ist also nicht unbedingt nur das, was wir tun, sondern es ist unsere DNA, unsere Natur, unser Wesen, das durch die Sünde von Adam mutiert ist. Aber Paulus bringt auch gleich Gottes Antwort oder Gegenmittel dazu. Im Römer 5, 17 heißt es: Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Gott hat also gesehen, dass es uns Menschen nicht möglich ist, seine Gebote zu halten. Deshalb hat er eine Lösung gesucht. Und die einzige Lösung, die möglich war, war ein beständiges Sühnopfer für uns Menschen zu schaffen. Deswegen ist Jesus für uns gestorben. Denn er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Gerechtigkeit gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, haben wir vorhin schon gelesen. Ich finde es so passend ausgedrückt, wie die Passion Translation das auch sagt. Denn Gott ließ den Einzigen, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde werden, sodass wir, die wir die Gerechtigkeit nicht kannten, durch unsere Vereinigung mit ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden konnten. Als Fußnote bringt da die Passion Translation an: Ein wunderbarer göttlicher Austausch fand am Kreuz statt. Alle unsere Sünden wurden dort gelassen. Unsere Schuld wurde beseitigt und für immer gestrichen. Wir bekamen dafür die ganze Gerechtigkeit Gottes. Jeder Gläubige besitzt heute die vollkommene und vollständige Gerechtigkeit Christi. In des Vaters Augen sind wir so gerecht, wie sein Sohn Jesus es ist. In des Vaters Augen sind wir so gerecht, wie sein Sohn Jesus es ist, weil es nicht unsere Gerechtigkeit ist, sondern seine. Wir identifizieren uns leider oft als Sünder. Ich spreche jetzt hier von Christen, nicht von der Welt. Irgendwann am Anfang von unserem Christenleben mussten wir ja auch mal bekennen, wir sind Sünder, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Erlösung. Aber jetzt sind wir nicht mehr Sünder. Wir können zwar noch sündigen, aber jetzt sind wir gerechtgesprochene Heilige. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Paulus hat das auch geschrieben im Römer 5, 19. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden,
werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zur Gerechten.
Genauso wie du dich mit der sündigen Natur von Adam identifizieren konntest, kannst du dich jetzt mit der heiligen Natur Jesu identifizieren. Das geschieht einzig und allein durch Glauben, nicht durch etwas, das wir getan hätten, sondern durch das, was Jesus getan hat. Das bringt uns Frieden mit Gott. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Weil wir gerecht gemacht worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Weil Jesus das Opfer für uns gebracht hat, können wir Gott begegnen und haben wir Frieden mit ihm. Und das macht uns total frei. Wenn wir wissen, wir genügen, nicht aufgrund von dem, was wir tun, sondern aufgrund von dessen, was Jesus getan hat, dann können wir total frei sein. Es ist nämlich nicht unser Gehorsam, sondern seiner. Ich habe mal einen guten Vergleich gelesen. Da war ein Mann, dessen Frau ihn verlassen wollte. Der Mann wollte aber die Beziehung retten und hat sich alle Mühe gegeben. Er hat der Frau Blumen gebracht, kam früher nach Hause, hat mir im Haushalt geholfen und was man alles noch so tun kann, um die Beziehung zu retten. Irgendwann musste der Mann einsehen, das nützt alles nichts. Er versuchte Punkte zu sammeln bei jemandem, der die Punkte gar nicht mehr zählt. Und so ist es auch bei Gott. Er zählt unsere Punkte nicht mehr. Und zwar nicht, weil er nicht in der Beziehung sein will, sondern genau das Gegenteil, weil er selber die Punktekarte schon voll gemacht hat. Wir müssen nicht mehr uns bemühen, die Punktekarte voll zu machen, sondern Jesus hat sie für uns voll gemacht. Und wir können mit dieser vollen Punktekarte immer wieder zu Gott kommen. Das gibt doch eine totale Freiheit, oder? Wenn wir wissen, wir müssen uns nicht mehr anstrengen, wir müssen uns nicht mehr einen Platz bei Gott erkämpfen, sondern Jesus hat das alles für uns gebracht. Das ist wohl auch das, was Paulus dann schreibt. Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Also wir schafften es nicht, durch das Gesetz gerecht zu werden und zu Gott zu kommen. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Weil Jesus an unserer Stelle das Urteil Gottes über die Sünde auf sich nahm, entmachtete er sie. Und so kann nun der Wille Gottes in unserem Leben erfüllt werden. Römer 3 und 4, Kapitel 8, 3 und 4. Das ist doch ein gewaltiger Befreiungsschlag. Gott zählt keine Punkte mehr. Die Punktekarte ist voll. Wir können uns natürlich fragen, und zwar zu Recht, ja, macht uns das geistlich nicht faul, wenn ja alles schon verbracht ist. Dann müssen wir uns ja kein bisschen mehr anstrengen. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir wirklich begreifen, was das heißt, wir haben freien Zugang zu Gott, wir können jederzeit zu ihm kommen, weil Jesus für uns den Weg frei gemacht hat. Dann lieben wir doch diesen Jesus und wollen ihm gefallen. Und wie wir vorher gelesen haben im Römer Kapitel 5, dann können wir im Leben herrschen durch diesen einen. Weil, wie uns bewusst ist, wir sind nicht mehr Knechte der Sünde, sondern ein anderer Geist lebt in uns. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft dieser sündigen Natur, sondern Jesus lebt in uns. Und das gibt uns Kompetenz über die Sünde zu herrschen. Das Leben in den Griff zu bekommen durch diesen Heiligen Geist, der in uns lebt. Natürlich werden wir aufgefordert, uns ständig zu erneuern durch die Transformation unseres Denkens und so weiter. Aber dem geht voraus, dass wir vor Gott gerecht gesprochen sind. Die Definition von gerecht gesprochen heißt eigentlich schlicht und einfach, im richtigen Stand vor Gott zu stehen. Und da kommt eben nochmals dieses Herrschen im Leben ins Spiel.
weil wir im richtigen Stand vor Gott sind, können wir im Leben herrschen.
Wir müssen uns nicht anstrengen und versuchen, über die Sünde zu herrschen, um vor Gott richtig zu stehen,
sondern wir sind vor Gott gerecht gemacht und darum können wir siegreich leben.
Wie wir gesehen haben, gerecht zu sein vor Gott hat eigentlich nichts zu tun, wie häufig wir beten, wie oft wir in die Gemeinde kommen und so weiter, sondern es hat damit zu tun, dass wir alles auf diese eine Karte setzen. Jesus, die Gerechtigkeit, die Jesus für uns erworben hat. Ich glaube, wenn wir das wirklich begreifen, dann gehören wir zu den glücklichsten und freisten Menschen überhaupt auf dieser Welt. Denn dann wissen wir, es kommt nicht mehr auf uns drauf an. Wir können versagen, aber Jesus in uns ist immer unsere Gerechtigkeit. Außerdem macht dieses Bewusstsein uns auch frei, dass wir nicht mehr vor anderen Menschen punkten müssen, sondern dass wir einfach uns selber sein können. Weil wir wissen, es kommt sowieso nicht auf uns drauf an, es kommt auf diesen Jesus, der in uns lebt, drauf an. Müssen wir uns nicht heiliger darstellen, als wir sind. Weil alles ist sowieso Jesus und nicht wir selber. Nun möchte ich nochmal auf die Geschichte von Hans zurückkommen. Es ist ja eigentlich auch unsere Geschichte. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Und hoffentlich sind wir alle einmal zum Vater zurückgekommen. Und was hat dieser gemacht? Er sagt, jetzt du erst einmal zurückzahlen und weiß ich was, zeig mal, beweis mal deine gute Haltung. Nein. Bedingungslos hat er gesagt, hey, du bist wieder da, juhu, ich freue mich über dich. Er hat ein Freudenfest organisiert. Er hat uns Kleider der Gerechtigkeit gegeben. Er hat uns einen Siegelring an die Hand gesteckt. Das war damals auch ein Zeichen von Geschäftstüchtigkeit oder von Autorität im Geschäft. Er gab uns Schuhe an die Füße. Das war ein Zeichen von einem freien Mann. Sklaven waren barfuß. Dann kam noch das Kalb. Es war nicht irgendein Kalb, es war das gemästete Kalb, das eigentlich vorbereitet wurde für ein großes Fest. Und genau zu diesem Fest wurde es geschlachtet. Es gab kein Wenn und Aber, sondern ein Juhu, du bist wieder da. Das alles versinnbildlicht unsere totale Wiederherstellung und Rechtfertigung. Genauso wie der Sohn nur zum Vater zurückkommen musste. Und genauso müssen auch wir nur zurückkommen. Hier bin ich, Vater. Mach mich zu deinem, was auch immer. Das finde ich auch noch so schön. Am Anfang hat ja der Sohn gesagt, gib mir. Und als er zurückkam, mach mich. Das Mach mich wird durch Jesus in uns, kommt zum Zug durch uns. Wir müssen keine Sünde leisten, weil Jesus bereits alles bezahlt. Genauso wie der Sohn wieder zurückkam in seine ursprüngliche Stellung, in seine gleichwertige Stellung als Sohn, genauso sind wir zurück in unsere richtige Stellung gekommen durch Jesus. Und so hat auch Paulus geschrieben an die Galater, das ist noch der verlorene Sohn, er, Jesus, sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kinder Gottes werden, und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Galater 4,5. Wir haben wieder den Status als Kind bekommen. Gerecht gesprochen und geheiligt wegen Jesus. Gott hat also drei wunderbare Dinge für uns getan, damit wir in seinen Augen total gerechtfertigt sind. Er hat unser altes Leben, unsere alte Natur beendet. Er hat nicht den Weg gewählt, den alten Mensch zu verbessern, sondern er hatte gesagt, ich mache etwas ganz Neues. Wir lesen im Römer 6,6, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Also in dem Moment, wo wir zum Kreuz kamen, begann etwas total Neues für uns. Die Herrschaft der Sünde wurde beendet. Dann hat Gott etwas total Neues geschaffen. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. 1. Korinther 5,17 und im Epheser 2,10 lesen wir,
Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun, damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Also er hat etwas total Neues geschaffen. Und dann noch lesen wir nochmals, das haben wir heute schon zweimal oder dreimal gehört, der 2. Korinther, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott geht. Das ist diese Neuschöpfung. Das ist das Neue. Jetzt sind wir in Jesus. Wir haben heute Morgen einiges aus dem Korintherbrief gehört. Paulus hat diesen Brief so begonnen, an die Geheiligten oder an die Heiligen zu Korinth. Und später im Brief lesen wir von den schrecklichen Sünden, die in dieser Gemeinde geschahen und auch toleriert wurden. Können wir uns fragen, wie konnte Paulus die Korinther als Heilige betiteln und nachher gleichzeitig sehen wir, dass sie überhaupt nicht so leben, wie Christen eigentlich leben sollten. Um das zu verstehen, müssen wir den Unterschied zwischen unserer Position oder unserem Stand und unserem Wandel verstehen. Unsere Position ist das, was Jesus für uns erworben hat. Sie ist das Neue, das er geschaffen hat. Wir sind gerecht gesprochen vor Gott. Unser Wandel, das ist das, was wir machen. Und da sind wir nicht immer gerecht oder leben nicht immer so, wie es Gott eigentlich gefällt. Aber trotzdem sind wir vor Gott immer gerecht. Also meine Sünden haben eigentlich keinen Einfluss auf meinen Stand vor Gott. Weil Jesus mich gerecht gesprochen hat. Und seine Gerechtigkeit, die hat durch meine Fehlerhaftigkeit keinen Einfluss. An dieser wird nichts geändert, weil sein Opfer vollkommen ist. Könnt ihr das so mit einer Geldnote verdeutlichen? Wenn ich eine 100er-Note habe und die verknittere oder in den Boden einen Dreck schmeiße, ist sie trotzdem noch 100 Franken wert, auch wenn sie verschmutzt ist oder nicht so schön. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wir sind trotzdem immer vor Gott gerecht gesprochen, auch wenn wir fehlen. Natürlich ist unser Ziel, oder ich hoffe zumindest, unser Ziel, so zu leben, dass wir nicht fehlen. Paulus hat nämlich auch gesagt, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Das ist die neue evangelische Übersetzung, oder dann, wie es die gute Nachricht sagt, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Weil wir gerecht gesprochen sind, konnte der Heilige Geist in uns Einzug haben. Und wenn wir diesem wunderbaren Heiligen Geist, unserem Freund, unserem Beistand, unserem Lehrer Raum geben, dann nimmt unsere alte Natur immer mehr ab und wir müssen unseren selbstsüchtigen Wünschen nicht mehr folgen. Ich bin überzeugt, es macht einen großen Unterschied, wie wir uns identifizieren. Ob wir uns als begnadigte Sünder oder gerecht gesprochene Heilige identifizieren. Das eine kommt von unserem Mangel her, das andere von Jesus Vollkommenheit. Eigentlich hatte ich meine Botschaft hier so beendet und dann vor 2-3 Tagen habe ich gedacht, ja, was macht denn das eigentlich alles wirklich für einen Unterschied in unserem Alltag? Natürlich macht es einen riesen Unterschied für die Ewigkeit, aber in unserem Alltag muss sich das Ganze ja widerspiegeln. Der große Unterschied, dass wir gerecht gesprochen ist, ist der, dass wir Zugang zu Gott haben, dass der Weg zu ihm frei ist. Gehen müssen wir natürlich immer noch selber. Und das ist auch heute Morgen der wirkliche Punkt, dass wir immer wieder zu ihm gehen und dort abholen, was wir brauchen. Weil es geht alleine um das, dass wir Zugang zu diesem Gott haben. Jesus kam nicht einfach, um aus uns bessere Menschen zu machen, sondern er kam, damit wir Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott haben können. Und diese Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Gott, das macht den großen Unterschied in unserem Leben. Ich bin gerade diese Tage in meiner täglichen Bibellese in der Apostelgeschichte, bin ich zu der Stelle gekommen, wo Petrus und Johannes angeklagt werden wegen einer Heilung.
Da heißt es, dass sich die hohen Priester über sie verwunderten, über die Antworten, die sie gaben, weil sie wussten, dass sie einfache Menschen waren, ohne besondere Bildung. Und dann heißt es, sie realisierten, welchen Effekt Jesus auf sie hatte, denn sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Apostelgeschichte 4,13 aus der Passion Translation. Sie realisierten, welchen Effekt Jesus auf sie hatte, weil sie Zeit mit Jesus verbracht hatten. Übrigens als kleiner Einschub, manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn wir mal eine andere Bibelübersetzung lesen. Ich habe gemerkt, heute habe ich 2-3 Mal die Passion Translation zitiert. Ich lese im Moment diese, die ist für mich neu. Und dann geht einem manchmal Sachen ganz neu auf. Dieser Spruch eben, dieser Vers 13. Sie realisierten, welchen Effekt Jesus auf sie hatte. Ich möchte, dass die Menschen rund um mich herum realisierten, welchen Effekt Jesus auf mein Leben hat. Dass ich Zeit mit ihm verbringe. Das soll Auswirkungen haben. Ich bin nicht einfach für mich gerecht gesprochen. Wir alle sind gerecht gesprochen mit einem Ziel, diesem wunderbaren Gott zu begegnen, Zeit mit ihm zu verbringen. Und das hat einen Effekt in unserem Leben. Ich wünsche mir, dass diese Gerechtigkeit Jesu auch zu diesem Zweck sichtbar wird in unserem Leben. Dass wir eben mit diesem Gott mehr Gemeinschaft haben und näher zu ihm kommen. Zum Abschluss erzähle ich euch nochmal eine Geschichte. Ich weiß sie alle nicht mehr, allerdings nicht mehr so ganz genau. Aber es kommt eigentlich auch nicht drauf an, weil sie versinnbildlicht das sowieso. Also da war ein bekannter Maler, ich sage jetzt mal Picasso, aber ich weiß nicht, ob es Picasso war, ist auch egal. Auf jeden Fall wollte der ein Möbelstück haben und hat eine kleine Skizze gemacht, ist dann zum Schreiner gegangen und hat gesagt, schau mal, kannst du mir das bauen? Der Schreiner kannte den Maler, wusste, dass der ein sehr bekannter ist und hat gesagt, ja klar, mache ich das, überhaupt keine Sache. Unterschreibe einfach noch schnell die Skizze, setz deine Signatur drunter. Und so wurde aus dieser einfachen Skizze, die gar nichts wert war, ein Kunstwerk. So wurde es teuer, oder? Ich weiß nicht mehr genau, eben wie gesagt, das ist egal. Aber der Vergleich finde ich eigentlich gut. Es kommt nicht auf unsere Skizze drauf an. Jesus hat die Unterschrift unter unser Leben gesetzt und auf das kommt es drauf an. Die ist immer, egal wie die Skizze aussieht, egal wie krumm oder was sie ist immer da, weil Jesus hat seine Unterschrift gegeben. Das ist der Siegel des Heiligen Geistes in unserem Leben. Diesem Heiligen Geist wollen wir doch folgen und Raum geben und wollen, dass er Effekt hat in unserem Leben. Ich möchte jetzt noch beten und dann wird Andi den Gottesdienst, dann singen wir noch ein Lied und nachher wird Andi den Gottesdienst abschließen. Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du wirklich der wunderbare Jesus bist für uns. Der, der uns gerecht gemacht hat, der, der selber gezahlt hat, der, der die Schuld auf sich genommen hat, meine Schulden, du bist für mich als Kreuz gegangen für uns alle, hast du dich beschimpfen lassen, dreckig machen lassen, damit wir geheiligt sind, damit wir Zugang zum Vater haben, dass wir ohne Kinder zum Gnadenthron kommen können. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns einfach hilfst, immer wieder das auch in Praxis umzusetzen, Nähe bei dir zu suchen, dir nachzuziehen, dir nachzufolgen, dir Raum zu geben, dem Heiligen Geist einfach Raum zu geben in uns, dass du uns kannst verändern kannst, dass Menschen um uns herum sehen, dass du einen Effekt auf unser Leben hast. Dass wir nicht einfach nur gläubig sind, sondern dass wir veränderte Menschen sind. Menschen mit einer lebendigen Hoffnung. Menschen mit einem Ziel vor Augen. Menschen mit einer Kraft innenwendig. Jesus, ich danke dir, dass du so herrlich bist, so wunderbar bist, dass du unsere Gerechtigkeit bist und bleibst. Egal, was in unserem Leben passiert, wir sind von dir gerechtfertigt. Und es gibt kein Verdammnis für die, die in dir sind, Jesus. Dafür danke. Danke für deine Treue und Gnade. Einfach für den Segen, den wir haben mit dir in unserem Leben. Alle Ehre sind allein.